Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Heute führt mich mein Weg an die Elbe, an einen der beiden Frauenorte, die von Schicksalen berichten, die auch Theodor Fontane zum Schreiben anregten. Eine Geschichte nach dem Leben, bezeichnete er seinen im Oktober 1894 als Vorabdruck in der Deutschen Rundschau erschienenen Roman Effi Briest. Ich bin verabredet mit Margret Baumert, einer der hier ehrenamtlich Engagierten der Gemeinde, die die Führung durch das Schloss, das frisch sanierte übrigens, in Zerben anbieten. Spätestens nach der Veröffentlichung der Briefbände Fontanes 1905 ist der sogenannte Fall Ardenne als Romanhintergrund bekannt. Deshalb meine erste Frage an Frau Baumert: Was verbindet diesen Ort mit Else, Baronin Ardenne, geborene Edle und Freiin von Plodo-Zerben, wie sie selber ja ihre autobiografischen Niederschriften unterzeichnete?
Was verbindet uns mit der Freiin Elisabeth von Plodo? Sie wuchs hier in Zerben auf, als ein fröhliches, engagiertes Kind. Wenn sie aus der Haustür trat, was machte sie? Pfiff sie mit zwei Fingern und fünf Kuhjungs standen ihr zur Seite. Elsigen, was machen wir heute? Ja, was machen wir denn heute? Sie hatte immer so viele Ideen. Und die Kuhjungs waren ihre besten Freunde aus dem Dorfe. Sie spielten Verstecken, Handys gab es ja damals noch nicht. Sie guckten, was der Gärtner pflanzte. Sie war in allen ihren Sachen immer sehr neugierig und wollte alles wissen. Sie tanzte oder schlug Rad und schaukelte. Ja, sie war ein fröhliches Kind. Mit ihren Geschwistern konnte sie nicht so viel anfangen. Nein, die waren alle älter und sie hat sich sehr viel mit den Dorfkindern umgeben. Ja, so wuchs sie hier heran. Dann kam die Konfirmation. Sie wurde mit 16,5 konfirmiert, und zwar in der Kirche in Zerben. Was geschah in ihrem Leben? Sie war immer freundlich und war hilfsbereit. Und dann kam der schlechteste Tag in ihrem Leben. Ihr Vater wurde auf der Yacht erschossen. Da war sie gerade mal 10 Jahre. Ja, nun stand die Mutter mit 5 Kindern ganz alleine da und wollte auch zusehen, dass sie ihre Mädchen, sie hatte 4 Mädchen, einen Jungen, gut unter die Haube brachte. Der Wolfgang, der Majoratserbe, das war der älteste Bruder. Und wie es dann so kam, sie wurde dann mit 16,5 das erste Mal zum Tanz gebeten. Und zwar in Gentin. Da kamen die Siedenhusaren aus Rathenow dahergeritten. Darunter war auch Amon von Ardenne bei. Ihr Bruder war ja auch Siedenhusar. Und dadurch haben die sich befreundet. Aber Elsigen hatte kein Interesse an ihm. Nein, sie wollte frei sein. Glücklich sein und frei sein. Und Elsigen tobte draußen auf den Wiesen umher. Da rief der Gärtner: Elsigen, komm rein. Du sollst Klavierspielen zuhören. Der gnädige Herr spielt Klavier. Für dich. Ja, sie war auch ein sehr gehorsames Kind. Sie ging dann hinein und hörte dem Amon von Ardenne beim Klavierspielen zu. Aber kaum, dass er aufgehört hat, wollte sie schon wieder ausreißen. Nein, nein, bleib noch, sagte die Mutter. Ach, ja, schweren Herzens hat sich überreden lassen und blieb. Amon von Ardenne zeigte sehr großes Interesse. Ja, und so verging die Zeit wieder ins Land. Amon von Ardenne musste wieder daheim ziehen, nach Rathenow. Aber er ließ nicht locker. Nächstes Wochenende war er wieder ran. Und die Mutter merkte sobald, das Interesse war groß. Und so wollte sich Armand von Ardennes mit unserer Elisabeth verloben. Ha, da kam der Onkel von Bredow. Der hat gesagt, nicht da, ihr wartet erst mal 3 Jahre. 3 Jahre wird gewartet und dann werdet ihr sehen, ob ihr denn heiraten könnt. Och, Elisabeth war es recht. Sie hat gemeint, naja, 3 Jahre, was sind 3 Jahre? Habe ich noch Zeit. Und Armand von Ardennes hat dann auch so gestimmt. Ja, weil sie keinen Vater mehr hatte, war eben der Onkel der Vormund. Und sie musste sich daran halten. Ja, große Liebe war nicht da. Aber sie haben sich gut vertragen. Er war musikalisch, es war ein hübscher, junger Mann. Er war auch sehr ehrgeizig, intelligent und wollte bei der Armee zu etwas bringen. Ja, warum hat sie überhaupt die Hochzeit eingewilligt? Ich muss dazu sagen, dann kam ja 1870, 1872 der Deutsch-Französische Krieg. Und Armand von Ardennes musste ja auch in den Krieg ziehen. Und da hatte die Mutter noch gesagt, steck ihm doch ein von der Bibel ein Psalm bei, ja, damit er einen Halt hat. Sie hat ihm noch einen Psalm zugesteckt, Elisabeth, und da hat er sich Hoffnung drum gemacht. Er wurde in den Krieg verletzt, und zwar an der rechten Wade. Und als er dann auf Genesungstour war, und da hat er Elisabeth als Verlobungsgeschenk das Geschenk übergeben. Können Sie das sehen, was das ist?
Eine Patronenhülse, würde ich sagen.
Ja. Und da sage ich immer, heutzutage würden sie sagen, die jungen Mädchen, na hallo, hast du keinen schicken Ring für mich? Aber sie hat es angenommen, ja. In einer schönen Schatulle. Als die Hochzeit war, das war 1873 am 1. Januar, haben sich hier in der Kirche verheiratet und sind am gleichen Tag noch nach Berlin gezogen, im Lützenhofer Weg, und das war in der Nähe vom Zoo. Ja, sagte Elisabeth, so viel Unterschied ist gar nicht so Serm. Die schlechte Luft hier, da habe ich das in Serm besser gehabt. Und nachtens, sagte sie, da haben die Löwen gebrüllt, genau wie unsere Ochsen im Stall. Ja, das waren ihre Vergleiche.
Man ja zum Teil selber irgendwo auch nachlesen kann, obwohl ich, wie gesagt, wunderbar finde, wie sie das erzählen. Ja, ja. Weil das ist ja, sie waren nicht dabei, ich war nicht dabei, aber also so nee. Kann es durchaus gewesen sein. Das ist so diese schöne, wo man, wie man sich so Geschichten, die Geschichte nähert, ja, auch oder Persönlichkeiten.
Ja, die meisten wollen ja das wissen, wie Elisabeth hier gelebt
genau,
hat.
Genau,
ja.
Das fand ich wunderschön als Einstieg reinzukommen, was man sich so ein Bild von dieser Frau als junge Frau oder als Fräulein machen kann. Zugewinn wäre noch, wenn wir das verknüpfen können mit dem, was hier zu sehen ist, dass man sozusagen Leute neugierig macht. Bei der Biografie sind wir ja jetzt im Grunde genommen, ist sie jetzt schon aus Zerben weg. Ne?
Jetzt wohnt sie in Berlin.
Frisch verheiratet ist sie quasi als junge Ehefrau sofort weggezogen und ist ja dann durch die Lande gekommen aufgrund des Jobs des Mannes.
Passiert ja ihre Lebensgeschichte jetzt in Berlin, dann ziehen sie ja nach Rathenow. Von Rathenow ziehen sie dann nach Düsseldorf. Er wollte ja die Karriereleiter hoch, Armand von Ardennes. Mhm. Ja, das hat er ja auch geschafft. Und dann wurde er versetzt nach Düsseldorf, Schloss Benrath. Nach Metz nochmal. Und dann kommt ja jetzt die große Geschichte mit den Liebhabern auch.
Wenn Sie sagen, jetzt das passt was dazu zum Weitererzählen, dann, dass wir dann auch nochmal hier in die Räumlichkeiten gehen, dann nehme ich das einfach mit.
Aber ich weiß nicht, in was von Raum sie gewohnt hat. Das weiß ich alles nicht.
Das müssen wir dann eben einfach so sagen, wie es ist. Halt, dass man nur das Ensemble an sich hat. Und,
denn die Räumlichkeiten, ich habe sie hier kennengelernt, die Räumlichkeiten, hier war ein Kindergarten drin. Mhm. Ja, ich kann ja nicht die 100 Jahre zurückdrehen. Ne?
Mhm. Genau. Aber was jetzt Zerben betrifft, dass wir sagen, dass wir da vielleicht nochmal hier erstmal schauen, was sie aber trotzdem hier zusammengetragen haben zum Ort. Als solchen.
Hier wurde unsere Elisabeth geboren. Und zwar am 26. Oktober 1853. Hier in Zerben.
Sie wurde auch hier getauft. Sie war die jüngste von 5 Geschwistern. Sie hatte noch 3 Schwestern und einen älteren Bruder, der Wolfgang. Der Wolfgang ist der Majoratserbe. Das war früher so. Der Sohn war Majoratserbe. Das hieß, die Frauen waren nicht erbberechtigt. Eben nur die Söhne. Und wenn man sich hier umschaut in Zern, die Plotos, die hatten ungefähr 500 Hektar Land. Gar nicht weit weg von hier ist die Elbe. Und Elisabeth hatte freie Natur.
Wir haben auch ein bisschen Wind hier, weil es ist ja wirklich hinterm Deich die Landschaft, ja, aber das ist ja schön. Die Weite, das ist ja auch wirklich bezaubernd. Das ist. Und das war ja auch sehr alter Adel, ne? Von Plotus.
Also Plotus Geschichte, das ist nochmal eine extra Sache.
Dann hier den Stammbaum.
Ja.
Die Linien der edlen Herren und Freiherren von Plotho in der Übersicht vom 10.
Ah, nur die Männer, ja?
Ja, klar, das ist ja die Stammlinie, das ist ja, das ist ja. Mit wem sie verheiratet sind und wovon dann noch Kinder entstanden sind, aber letztendlich, klar. Ah ja, Linie Parey, Linie Grabo, Gerbstedt. Ja, wenn keine Nachkommen waren, erloschen dann. Ging dann an Parey. Flandrische sogar. Aha. Flandrische Linie. Ja, und da hat der Armand von Ardenne eingeheiratet, ne? Weil das war wirklich für ihn ein gesellschaftlicher Aufstieg.
Und hier haben wir die ganzen Sitze, die von den Plotos praktisch bewirtschaftet wurden.
Das ist also ein Zimmer mit
Schlossthesen.
Genau. Mit Zeichnungen, mit Aquarellen, mit verschiedenen gerahmten Abbildungen.
Mit Arnstein.
Genau, hier finden wir noch Kützko, Schloss Gerbstedt.
Jawohl, Parey.
Parey, genau.
Groß, Weißsand.
Wie nannte er sich damals Paras? Provinz, Sachsen, Regierungsbezirk, Magdeburg, Kreis. 2, Jericho?
Ja. Wie gesagt, das war eine.
Also, das ist quasi ein Raum, der ein bisschen was zur Geschichte des Adelsgeschlechtes, derer von Plotho. Ich bewundere gerade den schönen Ausblick auch hier oben von dem Zimmer, den Überblick in die Richtung.
Sie können ja bis zur Kieschacht hier. Kieschacht, das wurde ja bis 1990 noch geschachtet hier. Hier ist die wunderschöne Sonnenuhr. Die hat jemand gesponsert. Der hat seine Kindheit immer in Zern verbracht. Jemand aus Düsseldorf.
Das hat ja wieder den Fontanebezug, ne? Wenn
ich's richtig, ne? Genau.
Genauso wie die Schaukel, die immer von der anderen Seite des
Die Schaukel. Aussieht, wir wollten die Schaukel einst wieder so herstellen, wie es mal war. Mit einem Strick und einem Brett. Aber das wurde nicht zugelassen vom TÜV. Und dann hatten wir Besucher von Berlin. Und denen hatten wir die Geschichte Stufe erzählt, dass Elli Schaukel ein bisschen Geld kostet. Da ist eine Frau eingestiegen im Bus und hat dann bei jedem was wünscht an Geld. Und es kam so viel zusammen, dass wir dann zum Tischlermeister hingehen konnten und konnten sagen, Gottfried Fritze hier in Zern, bitte bau uns eine Schaukel für Effi. Und seitdem steht die Schaukel da. Um die 2000 war das. Also steht sie schon über 20.
Das war früher der Gutspark oder auch der Schlosspark? Oder?
Schlosspark, ja. Und jedermann kann den Park besuchen. Hier drüben, das westliche noch vom Schloss, denn der Mittelteil fehlt ja nun. Der wurde 1948 abgetragen von den Siedlern in Zern. Die haben sich da von diesen Steinen, es gab ja kein Material groß zum Bauen, haben sich aus diesem Material Stallungen gebaut, Eigenheim. Ja, das war schon ein großes Teil, das Mittelstück. Ich habe auch ein Bild, wo Sie es mal sehen können. Das hier. Mhm. Ja, mhm. Das hier wurde alles abgetragen.
Das war zerstört im Krieg oder was?
Nein, gar nicht.
So wie es.
Im Parai, das wurde gesprengt. Es hieß damals unter Befehl 209 von der russischen Kommandantur, dass alle Schlösser geschliffen werden sollen. Aber hier in Zerm hat man gesehen, es waren 29 Familien hier untergebracht, die von, also Flüchtlinge. Mhm. Meistens Muttis mit Kindern. Und da hat man gesagt, nein, das bleibt erhalten. Damit sie wenigstens ein Dach über den Kopf hatten. Frauen und Kinder. Hier sind so Räumlichkeiten, wo ich dann den Leuten mal zeige, was sie haben. Mhm. Zerm liegt hier, hier, bis nach Hadenow. Da kam Mamon von Norden mal mit dem Pferd hergeritten. Mhm. Und überall, wo die grünen Punkte sind, das sind Besitztümer von den Plotos. Mhm. Das ist schon ganz schön, ne? Mhm.
Das zeigt Frau Baumert mal eine Wandkarte der Kreise Jericho 1 und 2, insbesondere für den Schulgebrauch bearbeitet. Aus dem Verlag von Georg Ikir in Genthin, wo das Herzogtum Anhalt noch eingezeichnet ist.
Ja.
Ja, Brandenburg ist ja dann nicht mehr weit.
Nee.
Genau, wir sind ja schon an der Grenze, ne? Dann,
So ist es. Hier ist die Elbe. Geht hier bis nach Hamburg hoch.
Und wir sind jetzt auf welcher Seite der Elbe?
Hier östlich. Östlich
der Elbe. Östliche Elbe.
Ja. Hier sind wir. Wenn Sie rüber möchten, hier ist die nächste Fähre in Fersland.
Mhm.
Und wo geht's?
Da muss man dran denken, wenn man die Elbseite wechselt. Ich habe ja auch gelesen, dass der Elberadweg geht ja hier lang, aber da gibt es ja die zwei, da teilt sich ja. Ne? Man kann sozusagen ostelbisch oder westelbisch fahren. Auf jeden Fall, wer nach Zerben möchte, muss unbedingt die ostelbische Ufer benutzen, den Weg.
Hier hinten ist ja Tangermünde hier.
Tangermünde geht es über die...
Wenn Sie hier ist, können Sie jetzt durchfahren. Mhm. Die Bauarbeiten hier zwischen Parschau und Parai, Fersland, ist jetzt hier beendet.
Aha, ist wieder schick. Und der Deich wird, darf dann, die Deichkrone quasi wird dann befahren, oder?
Jetzt kann man wieder befahren.
Mhm.
Ja, und wird auch gut genutzt.
Ist ja auch wunderschön, ja. Man kann weit sehen.
Ja, und hier in diesen Räumen haben wir die Theodor Fontane-Werke. Elie Briest in verschiedenen Ausführungen. Ja. Wirrum und Wirrum, alles von Fontane. Fontane Schach von Butenow.
Oh, die Grete Minde sehe ich gerade da. Grete Minde ist ja in Tangermünde ein Frauenort gewidmet.
Ja.
Und da ist in Magdeburg jetzt auch gerade wieder eine Oper aufgeführt worden dazu.
Ja,
da.
Richtig.
Also war ich in der Premiere, hatte ich mir mal angeschaut.
Traurig,
ja, das ist schon ganz schön, auch ein tragisches Schicksal, ja.
Und diese Bilder, die hat ja der Hartwig noch gemalt, ja, in Düsseldorf. Und diese Holzschnitzereien hat uns jemand gewidmet aus Genthin. Ja, und kurz danach ist er gestorben.
2019 ist es ja an der Seite signiert, ja. Effie Briest, Elisabeth von Plotho, 1853.
Und Theodor Fontane hat er sich jetzt. Dann wollte er unbedingt ein Bild haben von ihren Eltern, von Maria und ihrem Vater, Felix. Und er wollte auch nochmal Bilder schnitzen, ist er nicht mehr zugekommen. Das ist Theodor Fontane. Hat er wunderbar gemacht, ne? Hat uns geschenkt.
Doch ein sehr schönes Blaue, die Tapete, muss ich sagen. Also,
das waren Studenten aus Siegen, waren wir hier gewesen. Mit einem Professor. Und die haben damals gefragt, ob sie die Gestaltung übernehmen können. Per Computer. Und da haben wir gesagt, da haben wir nichts dagegen. Ne? Die haben uns das alles gestaltet. Die ganzen Farblichkeiten hier, den Flur. Ja, mit dem Holzfußboden noch, ist ja alles neu. Wenn Sie sich die Bilder hier mal anschauen, wie das Schloss mal ausgesehen hat.
Oh ja, Das ist eine ganze Wand Bilder über Bauschäden und Bauphasen des Schlosses Zerben von 1999 bis 2010.
Ja, und dann haben wir die Summe bekommen. Mhm.
Sie ist krumm, aber sie ist gut eingesetzt. Es ist wunderschön wieder geworden. 858.275,28 €.
Durch einen Zeitungsartikel auf uns sind sie aufmerksam geworden, haben gedacht, Mensch, in Zerm ist ja ein Kleinod. Da müssen wir doch mal her. Und dann kamen sie uns besuchen. Und dann haben wir auch eine Fördermaßnahme gekriegt. Sonst wären wir nicht so weit. Und hier an den Decken, wenn Sie das sehen, das sind ja alles nur Originale. Ja. Und zu DDR-Zeiten waren hier Sauerkrautplatten.
Die kenne ich auch noch, ja.
Ja? Mhm. Kennen Sie die auch noch? Und als die Maurer und Handwerker das hier abgemacht haben, haben sie gesagt, Mensch, guck doch mal, was hier ist. Ich muss dazu sagen, das war auch alles hier kaputt gewesen. Hier kam Wasser schon durch. Hier habe ich mal gewohnt. Anfang 70er. Ja, aber danach bin ich dann nach Gentin gezogen.
Aber da war es Ihnen auch schon bewusst, dass es hier, wo Sie wohnen, oder war das nicht das Spiel
der Glaube? Nein, da hat ja keiner von mir gesprochen.
Ja.
Ich war eigentlich froh, dass ich wieder raus war aus der Bruchbude. War, sagen wir so. Wenn Sie das so sehen, ja, dann kam das Gewitter mal und da sind sämtliche Steckdosen hier aus der Wand geflogen. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich genug, will hier raus.
Und dann sagten Sie, als Kindergarten, ja, wurde es dann auch noch?
Hier unten wurde es als Kindergarten genutzt, später noch als Gaststätte. Schauen Sie mal, als die Eltern 1840er hierher gezogen sind von Paris nach Zerm, war es ein ganz einfaches Gebäude. Mhm. Und der Sohn, der Majoratserbe Wolfgang, der hat es nachher zum Schloss umgebaut. Ja?
Mhm. Also die Türmchen aufbauten und so weiter, ja, so als
Renaissance. Haben sie
Neo-Renaissance.
Ja.
Und die beiden, die stehen quasi noch, ne?
Der Ost- und der Westflügel, die stehen. Und das hier ist alles weg. Und das steht auch noch. Das ist unsere Elisabeth in jungen Jahren, im mittleren Alter. Und nachher, wo sie denn da in Lindau am Bodensee mit fast 99 Jahren gestorben ist, dann ja.
Ja, diejenigen, die Effi Briest gelesen haben oder zumindest davon gehört haben oder gerade auch in einer der Verfilmungen gesehen haben, wissen ja um die tragische Liebesgeschichte, die wir vorhin schon mal angedeutet haben, die mit der Düsseldorfer Zeit zusammenhängt. Am 15. März 1887, also wenn wir sagen, vor 135 Jahren, wurde sie geschieden. Was mich dabei, oder was, wo ich mir die Frage immer stelle, ist, die Scheidung und das weggeschickt werden vom Mann, von dem Armand von Ardenne, ist ja das eine. Das andere ist auch der fehlende Umgang dann mit den Kindern, dass ihr ja quasi die Kinder auch weggenommen wurde.
Die Kinder sind ja bei den Großeltern groß geworden. Mhm. Ja. Er war ja im Kriegsministerium beschäftigt, Armand von Ardenne. Also bei seinen Eltern in Leipzig groß geworden. Sie sind ja fast 20 Jahre, hatten die keinen Kontakt. Sie durfte auch keinen schriftlichen Kontakt zu ihren Kindern aufnehmen. Ich wollte eigentlich noch was zu dem Duell sagen.
Nochmal Rolle rückwärts.
Machen wir eine Rolle rückwärts.
Genau, wir waren jetzt Düsseldorf ja schon, da muss sie ja sich dann in kennengelernt haben. Genau.
Benrath. Mhm. Wie war der Hartwig? Es war ein, hier ist er, hier rechts. Ja, das war ein sportlicher Typ. Der ging gern rudern, der hat Sport gemacht, hat Theater gespielt. Und Elisabeth und er haben eine Charade aufgeführt zu Ehren des Kaisers. Der hatte wohl Geburtstag. Und sie sind sich näher gekommen, Elisabeth und Emil Hartwig. Und da haben sie erst mal gemerkt, dass sie zueinander irgendwie besser passen, als wie sie zu so einem Mann, der nach Hause kam und immer tak, tak, tak Befehle ausgegeben hat. Er war eben durch und durch ein Soldat. Und Elisabeth, wenn man sie so anschaut, sie war eine fröhliche Frau, sie wollte immer was erleben. Und die beiden haben sich mehr zugetan, bloß das war damals eben, du warst verheiratet, du kannst nicht mit einem anderen Mann glücklich sein. Das war damals so. Ist ja heute manchmal noch so.
Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja passiert ja auch immer wieder. Das ist ja, ja. Nichts Menschliches, was einem nicht auch passieren kann.
So ist es. So will ich Ihnen einen Gruß mitten aus den Fluten senden. Und zwar im Angesicht des um allen so unvergesslichen Benrads. Das war ein Brief an unsere Elisabeth. Und diese Briefe verwahrte sie in dieser Schatulle auf. Das ist die Originalschatulle.
Mhm, mhm. Ja, bei Effi Briest ist es ja ein Nähkästchen, glaube ich, ne? Wo sie die
ja,
Briefe...
in der Verfilmung. In der Theodor Fontane hat ja vieles abgewendet, ja. Mhm. Er hat ja leider Frau Lessing, die diesen Salon hatte in Berlin, hat er ja Armand von Ardenne kennengelernt und Elisabeth da in diesem Salon kennengelernt. Und Emma Lessing sagte zu Theodor Fontane, na, du hast doch direkt neben ihm gesessen. Weil viele fragen, woher hat er denn diesen Stoff? Ja, unser Theodor Fontane. Also er war nicht hier in CERN, er war in Berlin bei der Emma Lessing in ihrer Salon und hat sich praktisch mit Elisabeth unterhalten und auch mit Armand von Ardenne. Er kannte die beiden und hat aus ihrem Stoff diesen Roman geschrieben. Und Emil Hartwig kam von Düsseldorf nach Berlin und besuchte unsere Elisabeth. Ja, irgendwie hat er dann auch was gemerkt, dass seine Frau verändert war, fröhlicher war. Und daher hat er die Schatulle dann aufgebrochen. Das ist die Originalschatulle. Ja, und diesen Roman von Theodor Fontane ist ja vieles auch anders geschrieben. Da hat ja Elisabeth nur ein Kind. Und in Wirklichkeit hat sie ja zwei Kinder, den Egmund und die Margot. Die Margot ist leider früh verstorben, sie war gerade mal 60 Jahre. Sie hat aber als erste den Kontakt zu ihrer Mutter wieder aufgenommen. Armand von Ardenne, der hat ja noch mal geheiratet. Und als er im Sterben lag, da sind nicht seine Kinder am Sterbebett gekommen. Nein, die wollten den Vater nicht mehr sehen. Sie haben gemerkt, was sie der Mutter angetan haben und haben das verweigert, an sein Sterbebett zu kommen. Ja, das war die traurige Geschichte.
Das ist ja das immer, dass nicht nur die Eltern das betrifft, sondern eben dann auch die Kinder. Ne? Dass es dann ja, sozusagen in die Generation weitergegeben wird. Ne?
Fast 20 Jahre praktisch, ja. Mhm. Kein Kontakt.
Ich habe ja gelesen, dass die Briefe, die dann nachher quasi zum Verhängnis geführt haben, letztendlich zum Duell und damit ja auch zu dem Tod von Emil Hartwig, dass die Elisabeth die dann ihrem Enkel vermacht hat.
Dem ja, Manfred. Das war, als sie 90 Jahre wurde, kam ihr Enkel, der Manfred von Ardenne, zu ihr zu Besuch und sagte zu ihr, weißt du, Großmutter, wie du gehandelt hast, ich hätte genauso gehandelt. Und ein paar Tage später hat er als Dankeschön und im Beischreiben noch bekommen, du sollst das Wenige haben, was ich von diesem Menschen noch habe. Er war in meinem Leben ein Sonnenschein und du sollst das bekommen und in Ehren halten. Du warst der Einzige, der danach gefragt hat und bewahre das, denn viele Briefe sind ja bei den Gerichtsverhandlungen irgendwie verschwunden. Entweder mit Absicht oder weiß man nicht.
Da wurde ja dann noch die Schuldfrage festgestellt. Ne?
Sie musste ein Schuldbekenntnis unterschreiben und wurde schuldig geschieden. Der Bruder, der hat ja Jura studiert und hat sie bei der Scheidung verteidigt und hat für sie noch 32.000 Reichsmark ausgewirtschaftet. Denn er war ja nicht arm, Armand von Ardenne. Aber er wollte ja auch so ungefähr zu ihm wieder zurückkommen. Also angekrochen kommen, weil sie mittellos war. Aber nein, Elisabeth hat das ganz anders gemacht in ihrem wirklichen Leben. Sie hat sich ausbilden lassen als Krankenschwester. Sie war in Bad Boll und der Pfarrer, Der hat auch zu ihr gesagt, du hast keine Schuld. Der hat die ganze Last von ihr genommen. Und der hat gesagt, du hast ein Händchen dafür, du kannst psychisch kranke Menschen mit deinem Lebensmut und du hast so eine Autorität den Menschen gegenüber, du schaffst es, unglücklichen Menschen zu helfen. Und so kam es, dass die Margarete Weiersberg, die stammte von einer reichen Fabrikantenfamilie, die hatte Depression, ja, und die Eltern sind zu ihr gegangen und haben gesagt, liebe Frau Arden, würden Sie nicht unsere Tochter in Obhut nehmen und sie pflegen? Und Elisabeth war nicht abgeneigt dazu und hat gesagt, das mache ich. Das war auch ihr großes Glück im Leben, denn Daisy hat sich sehr wohl gefühlt bei ihr. Die Eltern, die waren aus dem Ruhrpott und haben Elisabeth und ihrer Tochter Daisy, Margarete, eine wunderschöne Villa zum Wohnen hergestellt. Tja, was machte unsere Elisabeth? Sie fuhr dann noch mit 60 in den Bergen mit Skier. Mit 80 hat sie noch Fahrrad fahren gelernt und hat mit der Daisy bis zu ihrem Lebensende zusammen in dieser Villa gewohnt.
50 Jahre habe ich gelesen. Das ist auch das Abweichende von Fontanes Roman, ja? Und ja. Der Effi zu Elisabeth, dass Elisabeth eben nicht an Herzensleid und schlechten Gewissen gestorben ist, sondern ein zweites Leben begann. Ne? Sie hatte ja dann noch 65 Jahre vor sich.
Ja.
Und die hat sie dann eben, wie gesagt, einen Beruf erlernt. Dann hatte ich noch gelesen, sie wollte eigentlich auch eine eigene psychiatrische Anstalt oder Einrichtung gründen. Und das ist dann aber zerschlagen worden, weil sie ihrem Bruder dann unterstützt hat, hier um Zerben zu retten. Ja, das gut, aber das ist dann doch in Insolvenz gegangen. Ne?
Ja, das wurde nachher zwangsversteigert, das gut. Das wollte ich vorhin noch erzählen. Der Bruder hat sie ja unterstützt bei der Scheidung und hat noch 32.000 Reichsmark für sie rausgekriegt. Und diese hat sie ihrem Bruder geschenkt, weil er hat eine Bürgschaft übernommen über einen Schwager in Jürschow. Aber da war genau das Gleiche wie hier in Zern mit der Elbe. Überflutung, die Ernten wurden vernichtet, die Ziegelei stand unter Wasser. Und somit hatte der Bruder keinerlei Geld. Es ging in eine Zwangsversteigerung. Und Amtmann Heinze hat 1911 das ganze Land und Gut für sich gehabt. Und die Plotus haben bis heute keinen Anspruch hier drauf.
Und jetzt ist das Gelände aber, gehört der Gemeinde?
Der Gemeinde, der Gemeinde Parey, Elbe. Ja, so ist die Geschichte eigentlich von dem Schloss Zern.
Ja. Haben Sie was erzählt? Ich denke auf jeden Fall, habe ich was mitnehmen können. Ich hoffe auch die Zuhörenden, ich denke schon. Frau Baumert, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Führung hier in diesem Haus, dafür, dass Sie es auch anderen ermöglichen, so dass die Zeit zulässt und dass es alles passt, dass man sich dieses Kleinod anschauen kann. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen ganz viel Freude noch daran, so viele wie möglich Gäste hier zu begrüßen, von Ihrem Wissen weitergeben zu können, selber Neues zu erfahren, wie Sie mir vorhin erzählten, wenn dann jemand aus Düsseldorf oder Benrather Schloss kennt und dann sich an Sie wendet. Das sind ja so diese schönen Momente, die man auch hat, wenn man sein Wissen weitergibt und selber Neues kennenlernt. Ja, herzlichen Dank für den Rundgang durch eben dieses Haus, wo Elisabeth von Ardenne geboren wurde. Und am 5. Februar 1952 ist sie ja gestorben. Also vor 70 Jahren, wenn wir vom heutigen Tag ausgehen. Vor 20 Jahren wurde das Grab auf dem Waldfriedhof in Stahnsdorf bei Potsdam zum Ehrengrab des Landes Berlin erhoben. Sie war eine standesbewusste Adlige, eine unglücklich verheiratete Frau, dann geschieden und verstoßen, deren lebenslängliche Liebe einem anderen galt. Ehrbegriff und juristische Gepflogenheiten führten zur Scheidung und Trennung von den Kindern. Dann begann sie aber ein zweites Leben. Das erste, wohl wesentlich unbeschwertere Leben ihrer Kindheit, aber hat sie hier in Zerben erleben dürfen. Und deshalb ist hier auch so viel Raum ihr gewidmet,
um sie vorzustellen, ihre Familie vorzustellen, um ihr Schicksal vorzustellen, die Verknüpfung zu Fontanes Roman, der Vorlage Effi Briest, aber eben auch zum wirklichen Leben. Der, wie nannte sie sich immer?
Else Baronin Ardenne, Edle und Freien von Plotho Zerben. Ganz herzlichen Dank.
Gerne. Immer wieder.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Überhaupt das ganze Schloss zu retten hier, und er ist dann erstmal nach Penningsdorf gezogen, das ist bei Güsen, mit seiner Frau, und später nach Berlin.
Sie sagten vorhin auch, so genau zuordnen, wo, welche Zimmer und so weiter, darüber ist leider nichts mehr zu finden. Ne?
Das gar nicht. Ich habe sämtliche Bücher schon nachgeschaut und so, also das kann man nicht mehr. Der große Tanzsaal, das war der blaue Salon unten, der wurde ja dann abgetragen. Das ist das Einzige, was man aus den zeitgeschichtlichen älteren Leuten noch herausgequetscht hat. Mhm. Dass drüben die Küche war, ja, mhm. Im Ostteil. Aber ansonsten. Ach, und dann muss ich Ihnen noch was sagen. Wie gesagt, wir haben ja so viele Flüchtlinge damals drin gewohnt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und diese Kommoden, die und die, da haben welche, die haben hier in Zerben gewohnt, haben das auch so lange genutzt, die Möbel, und haben dann von Hamburg angerufen, ob wir das noch gebrauchen könnten. Die sind aus dem Schloss. Mhm. Das sind wirklich Sachen, die hier mal gewesen sind.
Das ist ein kleiner Schreibtisch, ne?
Ja. Mhm.
Da liegen die Schlüssel auch noch drin, ja.
Ja.
Kein Schatz, aber immerhin die Schlüssel. Oder?
Immerhin. Na. Mhm.
Gucken wir, ist auch ein schöner Schlüssel. Schöner Schlüssel. Zum Jugendstil, würde ich sagen. Nee, da passt er nicht. Da, nee.
Ich war nämlich heute schon mal neugierig. Ich dachte, ob die was vergessen haben. Oh, nee. Muskikalos. Mhm. Ja, haben sie uns wieder. Und vielmehr wir haben sie geholt.
Mhm. Ja, doch, es ist immer schön, wenn man dann nochmal so ein Stück, ein Originalstück findet und kann es eben hier mit ins Ambiente. Das ist ja sehr geschmackvoll gestaltet, ja, wirklich.
Ja, und das sind ihre Lieblingsbücher.
Mhm. Stimmt, der Baronin Ardenne steht direkt noch drin.
Ja. Ja. Mhm. Und Harder von Ardenne, das war zwei, hat sie wahrscheinlich den übergeben.
Mhm.
Die waren hier zwei grauhaarige Prinzessen, mhm, und haben uns die Bücher geschenkt.
Mhm. Genau, 1909, ja.
Bad Boll.
Mhm. Hat sie zu Weihnachten wahrscheinlich geschenkt gekriegt. Ja.
Da sagt der Ministerpräsident, die Bücher habe ich auch. Ich sage, Herr Ministerpräsident, dann müssen Sie hierher kommen und hierher bringen. Sag, die lesen sich gut. Ich sage, ich habe die noch nicht gelesen, aber. Das sind Liebesromane, hat er gesagt. Ja, aber fand ich gut, dass er sowas aufliest.
Wie heißt das eine? Moment, wie heißt das?
Die Jugendliebe
des alten,
alten Kaisers.
Wilhelm und Elisa.
Ja.
Von? Jago, ja?
Ja.
Der Autor und das andere?
Ja.
Ah, Wilhelm von Kügelken. Der Bücher der Rose, dritter Band, Jugenderinnerung eines alten Mannes.
Ja, die zwei Prinzessen, die kamen ja her und haben sich die Geschichte angehört und haben gesagt, wir haben noch was für sie. So was nehmen wir immer gerne, ja. Und diese Bänder hier, die habe ich heute erst gleichgestellt. Und dann kamen wir beide mal im Gespräch, der Chef und ich. Und dann sagte er, ach, von Zerben, da ist doch irgendwie Ja, sei. Effi Briest. Ja, sagt er. Von Theodor Fontane. Da habe ich noch Bücher. Ich sage, die schmeißen sie aber nicht weg. Ich sage, die stellen wir im Schloss aus. Und er sagt dann, ja, die schenke ich ihnen. Ja, also man muss bloß immer mit den Leuten reden, ja. Mhm.